vergangenen Woche. Sonntag lautete ja meine Predigtbotschaft: Gott gibt eine maßgeschneiderte Antwort. Und diese Botschaft will ich heute nochmal wiederholen, mit Hilfe eines anderen Bibeltextes, der zusammenhängt mit dem Bibeltext der letzten Woche. Wir haben uns zurückversetzt in eine Zeit, eine graue Vorzeit, nicht Ice Age, ja, nicht Eiszeit, sondern es war eine Dürrezeit. vor Christus etwa. Es herrschte in Israel der König Ahab. Er hatte eine Frau, die kam aus den nördlich angrenzenden Staaten, Phönizien, und diese Frau brachte den Götzenkult vom Baalkult mit. Oder sie hat ihn sehr gefördert, muss man sagen. Wahrscheinlich war er vorher auch schon da vorhanden. Aber das Zentrum, wo sie herkam, war das Zentrum dieses Baalskultes. Und sie brachte ihn mit. Und dann tritt der Prophet Elia auf und sagt: Es wird nicht regnen, bis ich es wieder sage. Und dann kommt eine Dürre. Gott versorgt Elia auf wunderbare Weise. Er bringt sie unter anderem nach Phönizien, also in die Gegend, wo diese Königin herkommt, in das Zentrum des Baalskultes. Dort bringt er Elia hin. Dort gibt es eine Witwe, und dieser Witwe hat Gott befohlen, Elia zu versorgen. Dann passiert ein Wunder. Ein Mehltopf wird nicht leer und ein Ölkrug wird auch nicht leer. Und so hat die Witwe mit ihrem Sohn und Elia, sie haben genug zu essen. Und das ist die maßgeschneiderte Antwort Gottes auf die Lage der Nation. Warum? Weil dieser Baal der Gott der Fruchtbarkeit ist. Der bringt Regen. Der sorgt dafür, dass alles wächst. Und jetzt stellt man plötzlich fest, der kann gar nichts. Gott hat sagen lassen, es gibt eine Dürre, und dann gibt es eine Dürre und Baal kann gar nichts machen. Aber denkst du, der König Ahab kehrt um? Der lässt sich das sagen? Nein, überhaupt nicht. Einige Zeit später begegnet Ahab nämlich dem Propheten Elia, und dann sagt er zu Elia: Du bist schuld, dass wir dieses Unglück haben. Du hast Israel ins Unglück gebracht. Und dann sagt Elia nur: Nee, stopp, das stimmt gar nicht. Du und deine Frau und deine Familie, ihr seid es. Also Ahab und auch das Volk Israel tun keine Buße, würden wir biblisch-theologisch sagen. Sie kehren nicht um. Sie nehmen sich das nicht zu Herzen, sie kommen nicht zur Besinnung. Dagegen in diesem Feindesland, dort wo dieser Baal so sein Zentrum hat und die Baalsverehrung zentral ist, da gibt es eine Witwe, die hört auf Gott und gehorcht Gott. Und damit geht es jetzt weiter. Elia lebt jetzt bei dieser Witwe, 1. Könige 17, Vers 17 bis 22, Vers 24. Das lese ich jetzt vor. Wie gesagt, die Witwe hatte einen Sohn. Nach einiger Zeit wurde der Sohn der Witwe, die den Propheten in ihr Haus aufgenommen hatte, krank. Sein Zustand verschlimmerte sich immer mehr und zuletzt starb er. Da sagte die Mutter zu Elia: Was habe ich mit dir zu tun, du Mann Gottes? Du bist nur in mein Haus gekommen, um Gott an meine Sünden zu erinnern. Darum musste mein Sohn jetzt sterben. Gib ihn mir, erwiderte Elia. Er nahm ihr das tote Kind vom Schoß, trug es in die Dachkammer, in der er wohnte, und legte es auf sein Bett. Dann rief er: Herr, mein Gott, willst du wirklich diese Frau ins Unglück stürzen und ihr den einzigen Sohn nehmen? Sie hat mich doch so freundlich in ihr Haus aufgenommen. Er legte sich dreimal auf den Leichnam des Kindes und rief dabei: Herr, mein Gott, lass doch sein Leben wiederkommen. Der Herr erhörte sein Gebet und gab dem Kind das Leben zurück. Elia nahm den Jungen, brachte ihn hinunter zu seiner Mutter und sagte zu ihr: Sieh her, er lebt. Die Frau sagte: Jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist. Auf das Wort, das du im Namen des Herrn sprichst, ist Verlass. Also diese Witwe ist eine Frau, die auf Gott hört, im Gegensatz zu dem Volk Gottes und dessen König Ahab. Und nun passiert in ihrem Haus ein Unglück. Ihr Sohn stirbt. Das war ihre Lebensversicherung, ihr Sohn, ihr Schatz, ihr Ein und Alles. Vielleicht sogar ein bisschen ihr Gott. Ich habe letzte Woche ja gesagt, Götzen können Menschen sein. Wir vergöttern so gerne Menschen. Menschen, die wir lieben, werden plötzlich zu Göttern für uns und wir vergötzen sie. Vielleicht bei ihr? Wird nicht gesagt, ja? Könnte eine Möglichkeit sein, muss aber nicht. Der Sohn stirbt. Und sie hat natürlich großen Schmerz und sagt in ihrem großen Schmerz, du Elia, du hast mich an meine Sünden erinnert. Das bedeutet, ja, sie erkennt, ich bin ein sündiger Mensch. Und Gott hat jetzt gesagt, für diese Sünden musst du jetzt büßen. Das ist also eine Strafe für die Sünden. Das Hochinteressante ist ja, dass sie zu Gott immer noch umkehrt. Und nicht wie das Volk Gottes, wie die Frommen sagt, ach, diese Umstände hier, ja, die sind furchtbar. Lass uns mal Hilfe suchen. Irgendwo anders, bei Baal, bei irgendwas anderem. Und diese Frau weiß aber, Mensch, es ist Gott und ich bin sündiger Mensch. Und wenn ich jetzt dieses erlebe, dann macht Gott deutlich, dass ich ein sündiger Mensch bin. Also sie war immer noch bezogen auf Gott hin und zu Gott hin. Der Fortgang der Geschichte macht deutlich, dass Gott sie nicht straft wegen ihrer Sünden und es gar nicht darum geht, sondern sie ist Teil einer größeren Geschichte. Gott will sie gebrauchen als Vorbild für die unheiligen, unfrommen, für das unheilige, unfromme Volk Gottes. Für die, die eigentlich auf ihn hören sollten. Und dafür ist sie das Vorbild. Und sie spielte eine ganz wichtige Rolle in dieser Geschichte, aber das sieht sie natürlich nicht. So wie wir vielleicht auch eine wichtige Rolle in Gottes Geschichte spielen für andere Menschen und wir sehen das gar nicht, nehmen das gar nicht wahr. Wir werden das auch vielleicht nie erfahren. Sie ist hier eine wesentliche Person in diesem Umgang Gottes mit seinem eigenen Volk. Sie ist eine maßgeschneiderte Antwort. An ihr demonstriert Gott, wie Menschen an ihm festhalten, selbst im tiefsten Unglück. Ja, sie klagt Gott, sie schimpft Gott oder was auch immer. Sie klagt den Propheten an und der Prophet Elia klagt ja auch und schimpft auf Gott und sagt, wie konntest du das eigentlich nur machen, Gott? Das ist nicht in Ordnung. Das ist alles gut, ja, das hält Gott alles aus. Was er ja will, ist, dass wir auf ihn bezogen sind, dass wir ihn anklagen, dass wir uns an ihn wenden, ganz gleich, was passiert. Und nicht weglaufen und nicht unsere Götzen sagen und nicht unsere eigenen Mittel und Mächte suchen. Und diese Frau macht es, ist ein Vorbild darin. Vielleicht erlebst du auch in deinem Leben etwas, wo du sagst, eigentlich ist es Tod. Ja. Tod in einer Beziehung. Vielleicht hast du in deinem nahen Bereich auch buchstäblich tot erlebt. Vielleicht sind deine Pläne und Ziele gestorben, die du mal hattest. Da ist so viel kaputt gegangen. Was machen wir damit? Ist das wirklich schon das Ende? Wir wissen es nicht. Aber vielleicht ist dieses Tod, dieser Schmerz, dieses Leid nur ein Teil einer größeren Geschichte. Einer größeren Geschichte, die Gott schreibt. Und wir wollen den Schmerz natürlich weghaben, der passt uns nicht. Und wir sind gewohnt, den Schmerz schnell wegzuschieben und ganz schnell auch Tabletten zu nehmen, Medizin zu haben, das kennen wir alle. Auf anderen Kontinenten kennt man das nicht so. Da lebt man viel stärker und bewusster mit dem Schmerz. Evi Rodemann hat ein Buch geschrieben, Scheitern erwünscht. Sie schreibt da über Menschen und über Leiter, sagt, Scheitern ist erwünscht, sie ist selber gescheitert. Und als sie noch jünger war, ist sie nach Afrika gegangen und hatte gedacht, so, ich gehe jetzt im Auftrag und Namen Gottes hier hin und wirke etwas für Gott. Und dann wird sie krank und hat furchtbare Schmerzen, liegt nur im Bett. Und da lernt sie plötzlich, dass dieser oberflächliche Glaube, den, so schreibt sie, den wir hier in Westeuropa haben, so der alles wird schon gut Glaube. Gott wird alles schon irgendwie gut machen und wir alles so was Negatives so wegschieben und sagen, das kann nicht sein, darf nicht sein und wegbeten wollen. Sie sagt, diesen Oberflächenglauben habe ich da verloren. Und, Klammer auf, sie hat einen wahren Glauben gefunden. Ein Glauben, der in der Tiefe hält und trägt und stärkt, weil Gott in der Tiefe ist, weil Gott dort ist und weil Gott bei denen nahe ist, die in der Tiefe sind, die Schmerz und Trauer haben und nicht nur bei denen, die in Triumph und Erfolg leben. Und wir kennen ja einen, der musste für die Sünden sterben. Wir kennen einen allein erlebenden Vater, der erlebt hat, dass sein Sohn gestorben ist für die Sünden. Gott. Und er hat sogar seinen eigenen Sohn gegeben in den Tod hinein. für die Sünden, um uns, um dich und mich und diese Welt an die Sünden zu erinnern und klarzumachen, was Sünde eigentlich bedeutet und wie tief wir verstrickt sind in Sünde, selbst wenn wir meinen, na, uns betrifft das nicht so, wie das Volk Gottes damals. Seien wir besser und klüger als die Israeliten. Aber, und Gott sei Dank und glücklicherweise ist hier in diesem Ereignis der Tod nicht das Ende. So wie bei dem Ereignis, was Gott durch Jesus in diese Welt gewirkt hat, auch nicht der Tod das Ende war. Es gab und gibt Auferstehung. Etwas ganz Neues wird geschaffen. Und das darf diese Frau auch erleben durch den Propheten Elia. Nimmt diesen Jungen in seine Kammer hinein, legt ihn aufs Bett. Und da legt er sich dreimal rauf. Ein bisschen rätselhaft. Vielleicht will er sich mit ihm identifizieren, was auch immer. Er betet jedenfalls. Er spricht kein Machtwort. Er kann keinen Toten auferwecken. Das kann später Jesus. Elia ist in gewisser Weise ein Vorläufer in mancher Hinsicht von Jesus. Eine Art Modell, aber nur in eingeschränkter Form. Elia muss noch beten. Er kann kein Machtwort sprechen. So wie wir auch nicht. Wir können beten. Selbst wenn jemand tot ist, können wir noch beten und dürfen beten, dass Gott neues Leben schafft. Und wenn was tot ist in deinem Leben, darfst du Menschen fragen, bete nochmal. Selbst wenn es nicht mehr so aussieht, als wenn diese Beziehung wieder lebendig werden kann, dann geh zu einem Menschen, der als Prophet für dich tätig ist. Prophet heißt die Stimme Gottes für uns. Einer, der an Gottes Stelle handelt und redet für uns. Prophet ist nicht in Hauptsache derjenige, der irgendwelche zukünftigen Dinge voraussagt, sondern der an Gottes Stelle in diese Welt hineinspricht und für uns spricht. Zuspruch, Trost, Ermahnung, Ermutigung, Warnung, das sind prophetische Reden. Und vielleicht musst du mal zu einem Propheten gehen und ihm den Tod geben, an dem du gerade knabberst und der dir große Schmerzen bereitet und das, was kaputt ist und gestorben ist, und sagen, hier, ich komme noch mal mit dir, bring das an meiner Stelle zu Gott. Ich kann es nicht mehr. Und da ist einer, der bringt es zu Gott, wie Elia. Und dann betet er. Jesus, ja, der musste nicht beten. Der konnte ein Machtwort sprechen. Und dann stand der Tote auf, das tote Mädchen, der tote junge Mann oder der Lazarus. Die kamen heraus aus dem Grab, standen auf. Das konnte Jesus, das können wir nicht. Aber beten können wir. Und dann kann Gott handeln. Und handelt Gott, hier auch. Und dieser Junge wird wieder lebendig. Und diese Frau weiß jetzt, du bist der Mann Gottes, auf das Wort hin, das du im Namen des Herrn sprichst, ist verlasst. Ja, du liebe Zeit, die hatte doch vorher schon ein Wunder erlebt. Dieser Mehltopf, der ständig da stand und nie leer wurde. Dieser Krug, wo immer Öl drin war, und ich guckte den nächsten Tag rein, ich habe da rausgekippt, war genauso voll wieder wie vorher. Ja, was brauchen wir Menschen denn noch an Wunder, um endlich zu kapieren, dass Gott der einzig wahre Gott ist? Dass er der Schöpfer ist, dass alles von ihm kommt. Dass nichts wächst und nichts entsteht, wenn er es nicht sagt. Nichts von selbst passiert. Wie viel brauchen wir denn noch an Wundern? Diese Frau, obwohl sie so vorbildhaft war, brauchte noch mehr offensichtlich. Wir auch wahrscheinlich. Und deshalb helfen Wunder oft gar nicht so sehr, den Glauben zu stärken, wie wir das meinen. Wunder ist so, und da gibt es, wenn die passieren, da haben beinhaltet so eine Art Sucht. Ja, man braucht immer mehr davon. Wir brauchen es, dass der lebendige Gott uns begegnet, in unser Herz hineinspricht. Ganz gleich wie. Ob es durch ein Wunder passiert, das passiert glücklicherweise häufiger. Ja? Oder oft durch andere Weise. Damit wir wissen, auf sein Wort hin ist Verlass. Und dazu brauchen wir es natürlich, Bibel zu lesen. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Es gab aber jetzt eine Untersuchung in Amerika, wo man festgestellt hat, in den letzten 2 Jahren haben einen ganzen Teil Christen aufgehört, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und man vermutet, dass es damit zusammenhängt, weil sie auch nicht an den Gemeinschaftserlebnissen hatten, nicht an Gottesdiensten teilgenommen haben. Zu Hause waren, zwar online sich das angeschaut und angehört haben, aber nicht zusammenkamen. Und wenn man nicht zusammenkommt, führt es auch dazu, dass man nach und nach auch weniger Bibel liest und auch weniger betet. Das ist jetzt eine Vermutung, die angestellt wurde. Und dann kann Gott Oder dann spricht Gott ja auch weniger hinein, denn die Bibel ist das, was Gott uns gegeben hat als sein Wort, wo er sagt, da rede ich doch schon dauernd. Hör doch mal zu. Und zuhören bedeutet nicht einfach nur einmal rechts rein, links raus. Das bedeutet ein bisschen Zeit nehmen, einmal still werden, mal wiederholt zuzuhören, so wie wir in menschlichen Gesprächen auch ein paar Mal zuhören müssen, um zu verstehen, was der andere oder die andere eigentlich meint. So, wie kam ich jetzt drauf? Weiß ich gar nicht. Gott hat hier dieser Frau jetzt deutlich signalisiert, ich bin der wahre Gott. Und das hat er nicht nur dieser Frau signalisiert. Weil ich glaube, das ist die maßgeschneiderte Antwort Gottes auch an sein frommes Volk. Denn es gab neben Baal auch noch einen anderen Gott, der so nicht so richtig verehrt wurde, aber vor dem man Angst hatte, dem man Macht zutraute. Der hieß Mot, das ist auf Deutsch Tod. Und es gibt so schöne Texte, die man gefunden hat, wo Baal und Mot gegeneinander kämpfen und einmal stirbt der Baal und dann lebt er plötzlich wieder und dann der Mot stirbt auch mal. Dann taucht noch eine Schwester von dem Baal auf. Also wie wir so die deutschen Helden sagen kennen oder die griechischen Mythen, gibt es auch damals in der damaligen Zeit, gab es Menschen, die haben so die Geschichten, die man sich über die Götter erzählt, aufgeschrieben und die hat man so im Laufe der letzten 30, 40, 50 Jahre gefunden und entziffert. Und dieser Gott Mot ist eben der Gott des Todes. Also, wenn jemand stirbt, hat Mot zugegriffen. Und der lässt nicht mehr los. Denkst du, Pustekuchen. Der hat nicht so viel Macht wie Gott, Jahwe. Gott ist der einzig wahre Gott. Jahwe ist der einzig wahre Gott. Und das sollten die Israeliten merken und hören. Und woran wird es gezeigt? An dieser heidnischen Witwe. Das ist ärgerlich für das Volk Gottes. Das merken wir später. 880 Jahre später greift Jesus auf diese Geschichte zurück in der Synagoge in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Erzählt von dieser Witwe, und dass der Prophet Elia zu der hingegangen ist und dann werden die Leute wütend und wollen ihn umbringen, weil sie genau wissen, was damit gemeint ist. Das ist eine Anklage an das Volk Gottes, dass sie Gott nicht vertrauen und eine heidnische Frau vertraut Gott. Wie sieht es bei uns aus? Und mit uns, die wir zum Volk Gottes gehören, mit dir. Ist da bei dir und bei mir, ist da Glaube im Alltag oder ist da eher, naja, Gott ist da und er bringt mich mal in den Himmel rein und das glaube ich ja, aber so die wahre Macht und die wahre Entscheidungskraft ist hier was anderes. Das ist das Geld, das sind die Politiker, das sind die Waffen, sonst. Ja, wir vertrauen im Moment in unserem Land auf Waffen. Ja? Was wird gesagt, wie man Putin widerstehen kann? Waffenlieferung, Waffenlieferung, Waffenlieferung. Ich persönlich glaube, ja, es muss sein. Ich bin zwar Kriegsdienstverweigerer gewesen, das ist Überzeugung in den 80er Jahren, aber ich habe in mancher Hinsicht jetzt meine Meinung bei verschiedenen Punkten geändert. Was ich aber mit Erschrecken feststelle, dass es fast keinen Aufruf zum Beten gibt, keinen offiziellen Aufruf in unserem Land zum Beten, sondern öffentlich wird gesagt, Waffenlieferungen und Sanktionen. Aber wir haben uns so weit von Gott entfernt, dass wir nicht mehr daran denken, auch öffentlich aufzurufen zum Beten. Also auch von den Großkirchen habe ich da nichts gehört. Vielleicht habt ihr da was wahrgenommen. Kleinere Gruppen, die rufen zum Beten auf. Ich rufe am Mittwoch auch auf, kommt zum Gebet. Es gibt auch dieses Friedensgebet ja hier in der evangelischen Kirche. Das ist aber alles sehr, sehr klein, sehr so. Unter dem öffentlichen Radar läuft das ab. Aber kein offizielles Statement habe ich nicht gehört. Vielleicht habt ihr was anderes, dann sagt es mir nachher. Das ist für mich nur ein Symptom, wie weit wir uns von Gott als Volk entfernt haben. Wir glauben noch, weil knapp 50% evangelisch und katholisch sind, hätten wir noch Nähe zu Gott, haben wir gar nicht mehr. Wir sind furchtbar heidnisch geworden. Wir denken aber noch nicht in die Richtung. Und dieses Heidnische trifft uns auch als Volk Gottes. Wir sind davon nicht befreit. Ich sage nicht, die sind und die haben es nicht gemacht, die haben nicht aufgerufen und sowas. Wir kennen das sind da genau betroffen wie die Israeliten damals von diesem Baalskult. Es erfordert große Kraft, sich dem zu widersetzen, zu widerstehen. Möge Gott uns das schenken, dass wir im richtigen Moment Nein sagen können, wenn so irgendwelche Götzen auftauchen und unser Leben so stark beeinflussen, dass wir von Gott nach und nach abgelenkt werden. Gott spielte und Jahwe spielte damals immer noch eine Rolle. Der gehörte immer noch zu diesem Götterverehrung dazu. Er war einer der Götter, aber nicht mehr der einzig wahre Gott. Nicht mehr der König Israels, auf den sie hören sollten, sondern einer, den man auch mal mit einbeziehen sollte. Ja? Kann ja nicht schaden und der kann ja noch irgendwas wirken. Aber in entscheidenden Momenten war er nicht die entscheidende Person, sondern da hat man sich an andere Dinge, Mächte gewandt. Und das merke ich tief drin auch. Worauf verlasse ich mich in manchen Fragen und Situationen? Worauf greife ich schnell zurück? Ja, am Ende dann irgendwann fällt mir noch ein, da kann man ja auch mal beten. Ja. Sind wir am Ende, nicht am Anfang. Gott macht hier uns deutlich, ich, Jahwe, bin der Schöpfer der Welt und ich habe das in der Hand. Und er gibt durch diesen Tod und die Auferweckung dieses Jungen den Leuten der damaligen Zeit ein Signal. Nicht der Gott Mot oder egal welche anderen Götter es gibt, hat die Finger im Spiel, wenn es um Leben und Tod geht, sondern ich bin es. Und das gilt weltweit auch, immer noch. Selbst wenn wir die Kriegstreiber anschauen oder die Klimakrise, wo wir was tun müssen, ja? Nicht die Hände in den Schoß legen, ganz klar. Aber wo wir, wenn wir Gott vertrauen, zunächst beginnen müssen, immer wieder zu sagen, Gott ist es, der das unter Kontrolle hat. Gott muss handeln. Und wie handelt er und wie gebraucht er mich und uns? Um in der Klimakrise richtig zu handeln, um in den Kriegssituationen richtig zu handeln oder im privaten Leben, was wir so haben, an Schwierigkeiten, Sorgen und Nöte, um so zu handeln, wie es gut ist. Aber mit dem tiefen Bewusstsein, all das, was dich als Macht und Mächte und Kraft und Gewalt aufspielen will in meinem Leben und sehr laut ruft, ist zweitrangig. Hat nicht die Kontrolle, sondern es ist Gott. Und dann gibt er uns manchmal auch im persönlichen Bereich, das habt ihr wahrscheinlich auch erlebt, maßgeschneiderte Antworten, wo er signalisiert, hey, ich hab's im Griff, ich tue es. Diese Antworten sind manchmal mit Schmerz verbunden, mit Leid, mit Schwierigkeiten, mit Sorgen, Nöte, wie bei dieser Witwe. Und manchmal auch mit Freude, übersprudelnder Freude und Auferstehung, ja, wie auch bei dieser Witwe, wie wir beides hier finden in dieser Geschichte. Am Ende wird es alles gut sein und gut werden. Denn am Ende wird Gott das Wort sprechen, alles wird neu. Ja, Offenbarung, das Buch der Offenbarung macht es deutlich. Alles wird neu werden, durch neu geschaffen werden. Und dann wird es gut werden. Und darauf, das ist unsere Hoffnung. Und Hoffnung heißt ja, wir wissen, dass es so sein wird. Wir sehen es noch nicht. Deshalb sprechen wir von Hoffnung. Hoffnung bedeutet nicht, alles wackelig, man weiß nicht, ob es passieren wird oder so, tralala, ich hoffe, morgen wird schönes Wetter werden. Nein, ich weiß es. Aber ich sehe es noch nicht. Und ist noch nicht Wirklichkeit. Deshalb heißt es Hoffnung. Aber es wird Wirklichkeit werden. So gewiss, ja, dieser Junge hier vom Tode auferweckt worden ist, so gewiss wird alles einmal neu werden. Und es hat begonnen mit der Auferstehung von Jesus Christus, der nicht im Tod geblieben ist. Und wo Gott begonnen hat, etwas Neues in die Welt hineinzubringen und schon Anzeichen zu geben. Aber nur Anzeichen, nicht mehr. Aber lasst uns diesen Anzeichen genau drauf schauen und folgen und weiterhin dafür beten, dass Gott immer mehr schenkt und immer mehr schenkt, damit es eines Tages zur Auferstehung, zur vollständigen Auferstehung und Neuwerdung dieser Welt kommt. Amen. Ich möchte beten. Lieber Vater, du hast gewirkt in diese Welt und Antworten gegeben, die wir so gar nicht gegeben haben. Wir sehen das Leben von Josef, der von seinen Brüdern gemobbt wurde, verkauft wurde als Sklaven, ins Gefängnis kam, viel Leid und Elend erlebt hätte. Ich hätte ihn gerne herausgeholt. Und dann wäre wäre die Hungersnot nicht beendet worden in Ägypten und für andere Menschen. Dann wäre er nicht an die Position gekommen. Ich hätte gerne vieles anders gemacht und muss feststellen, ich bin viel zu klein und viel zu kurzen Blick, als du ihn hast. Und so bete ich, dass wir, ich und wir es aushalten können, deine Antworten aushalten können und verstehen, dass sie maßgeschneidert sind für die Situation, in der wir uns befinden oder unser Land sich befindet oder unser Volk sich befindet, unser Kontinent. Die Antworten sind maßgeschneidert, auch wenn ich das Schöne darin noch nicht sehe und wahrnehme. So bete ich um das Vertrauen zu dir, dass ich weiß, es ist passend. Und dann danke ich dir, dass deine Antwort letztlich zum Heil, zum Frieden und zum Guten führen wird. Und darauf hoffen wir und hoffe ich und warten wir. Und dafür wollen wir beten und hoffen und glauben, vielleicht auch weinen und kämpfen und immer deinen Weg gehen. Amen.